There's a story in your soul, waiting there to be told. Through the shadows, through the pain, your truth shall unfold. Come and find your sacred voice, let your inner wisdom speak. In your story lies the power that your heart has come to seek. Your heart has come to seek. Your heart has come to seek.
Bei den Seelenreisetapes, dem Podcast, in dem wir die Erinnerungen abspielen, die unsere Seele noch immer in sich trägt. Und dich einladen, deine Geschichte von innen heraus neu zu schreiben. Ich bin Tim Christoffel, dein Soul Journey Guide. Und seit einem Jahrzehnt darf ich tiefgreifende Transformationen durch transpersonale Regressionstherapie begleiten. In diesem Podcast hörst du echte Heilungsreisen von mutigen Seelen, die sich entschieden haben, ihre Erfahrungen mit dir zu teilen. Was du gleich hören wirst, sind tatsächliche Aufnahmen aus unseren Sitzungen. Rohe, ungeskriptete Momente, in denen Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. In denen uralte Erinnerungen auftauchen, um die heutigen Herausforderungen zu erhellen. Das sind nicht nur Geschichten, es sind gelebte Heilungserfahrungen, auf Band festgehalten, während sie sich entfalten, gefolgt von ehrlichen Gesprächen darüber, wie diese Entdeckungen in den Alltag hineinwirken. Ob du aus Neugier hier bist, deine eigene Heilung suchst, den Mut finden möchtest, dein nächstes Kapitel selbst zu schreiben oder einfach von dem Mysterium der Seelenreise angezogen wirst. Du bist willkommen. Lass uns gemeinsam entdecken, woran sich unsere Seele erinnert. Die heutige Reise führt uns in die sengende Hitze einer arabischen Wüste, wo sich die Schuld einer Mutter und der Durst eines Kindes über Jahrhunderte hinweg verflechten. Du wirst Philipp kennenlernen, einen 31-jährigen Osteopathen, Ehemann und Vater von zwei Kindern aus Mallorca, der mit zwei Lasten zu mir kam, die sein ganzes Leben überschattet hatten. Eine lebende Angst, ausgelöst durch Sommerhitze und Sonne, und eine tiefe, unerklärliche, unterschwellige Schuld, die ihn sein Leben lang begleitete und ihn erstarren ließ, wann immer Konflikte aufkamen. Was wir in unserer 90-minütigen Sitzung entdeckten, aus der du heute Ausschnitte hören wirst, war außergewöhnlich. Durch Philipps Augen wurden wir Zeugen der letzten Momente von Ismail, einem kleinen Jungen, der in einem Sandsturm verdurstet, gehalten von seiner verzweifelten Mutter. Aber es ging nicht nur darum, ein tragisches früheres Leben aufzudecken. Es ging darum zu verstehen, wie die Schuld einer Mutter eine Seele über Jahrhunderte gebunden hatte und wie diese uralte Wunde noch heute Philipps Leben prägte. Wir reisen auch auf ein mittelalterliches Schlachtfeld, wo Philipp sich als Heerführer erlebte, dessen fatale Entscheidungen zu verheerenden Konsequenzen führten. Eine Geschichte, die die tieferen Wurzeln der Schuld offenbarte, die er seit seiner Kindheit trug. 2 Monate nach unserer Sitzung begleitet mich Philipp, um zu reflektieren, wie diese Offenbarung seine Beziehung sowohl zur Sonne als auch zu sich selbst transformiert haben. Diese Bilder haben kraftvolle Einsichten freigesetzt, tiefe Lösungen ermöglicht und ein überraschendes Gefühl der Erleichterung gebracht, das seitdem durch sein Familienleben nachhallt. In den nächsten 80 Minuten wirst du die entscheidenden Momente dieser Sitzung hören, die rohen Audioaufnahmen unserer Entdeckung und Philipps Reflexion über Heilung, Elternschaft und Lebenssinn. Du wirst hören, wie das Anerkennen dieser Seelengeschichten begonnen hat, seine gegenwärtige Lebensgeschichte neu zu schreiben. Wenn du jemals unerklärliche Ängste gespürt oder eine Last von Schuld getragen hast, die du nicht zurückverfolgen kannst, könnte dieses Gespräch ein Licht darauf werfen, wohin deine eigene Seelengeschichte als nächstes gehen möchte. Also, mach es dir gemütlich, öffne dein Herz und bereite dich darauf vor, zu erleben, wie die tiefsten Wunden der Seele zu Toren für tiefgreifende Heilung werden können. Lass uns eintauchen. Hallo, lieber Philipp.
Hi, Tim.
Ja, schön, dass wir die Zeit finden, hier eine Podcast-Aufnahme zu machen. Und wie lange ist jetzt her, dass wir die Sitzung gemacht haben?
Oh, das ist eine gute Frage. Das müsste April gewesen sein, oder? Mitte April, glaube ich.
Mitte April, mhm. Ja. Mhm. Also 2 Monate, mhm. Ja, ungefähr. Ja, mhm. Ja, du hattest ja auch ein Anliegen, als du in die Sitzung gekommen bist. Mhm. Und wann ist dir dieses Anliegen zum ersten Mal bewusst geworden? Also wann hast du gemerkt, okay, hier ist was, da möchte ich unbedingt dran arbeiten, da möchte ich mir vielleicht sogar auch Hilfe holen?
Oh, interessante Frage, ja. Ich bin ja in die Session mit 2 Themen gekommen.
Ja.
Das eine Thema mit dieser Sonne und der Hitze, das habe ich sehr bewusst, ich glaube, vor 2 Jahren im Sommer wahrgenommen, während einer Pilzerfahrung, die ich bei mir in der damaligen Wohnung alleine gemacht habe. Und es war im Sommer, es war knacke heiß. Und da habe ich das zum ersten Mal so richtig intensiv wahrgenommen, dieses Gefühl. Ja, aber wirklich zu wissen, dass es etwas ist, woran ich arbeiten möchte, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das habe ich einfach nur zum ersten Mal damals wahrgenommen.
Ja.
Und als ich das dann im nächsten Jahr auch wieder wiederholt hat, das Gefühl, und ich nicht wusste, was ist das, woher kommt das, dann kam so langsam der Gedanke, vielleicht ist es mal etwas, wo ich mal tiefer schauen kann. Und ja, so manchmal ist es so im Leben, dann fügen sich die Sachen und dann kamst du mit deiner Arbeit und dann dachte ich, perfekt, das wäre doch mal was, um da reinzuschauen, das Thema. Ja. Und das Thema, das zweite Thema ist das Thema Schuld, weiß ich gar nicht genau, muss ich sagen. Das kam 2017, als ich meine Ayahuasca-Zeremonie gemacht habe. Da kam das Thema Schuld zum ersten Mal hoch.
Mhm.
Und habe ich gemerkt, dass es etwas ist, was sich durch mein ganzes Leben eigentlich auch zieht. Was jetzt auch wieder in meiner letzten Ayahuasca-Zeremonie nach unserer Session. Mhm. Die Woche danach habe ich ja meine Zeremonie gemacht und da kam das Thema auch wieder hoch. Also das ist schon ein längeres Thema, was ich auch einfach da nochmal mit reinbringen wollte. Ja.
Okay, mehrere Punkte, wo ich gerne weiterfragen möchte. Aber vielleicht lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Magst du dich kurz vorstellen, einfach ein bisschen erzählen, was dein Beruf ist, deine Familie, über deine Familie, wo du lebst?
Ja, gerne. Also, ich bin jetzt, wie alt bin ich? 31.
Mhm.
Bin vor 3 Jahren mit meiner Frau und 2 kleinen Kindern hier nach Mallorca gezogen. Was die beste Entscheidung war, auch wenn es nicht immer leicht war. Die letzten 3 Jahre hier, dass alle wirklich ankommen, hat bis vor gefühlt erst 6 Monaten so richtig angefangen, dass wirklich alle hier gelandet sind. Und seitdem blühen wir alle auf.
Das heißt, Wie lange hat es gedauert? 2,5 Jahre?
Oder? Fast, ja. Ja. Vor allem für meinen Sohn hat es am längsten gedauert, weil er mit Problemen mit den Ohren, mit der Sprache und Connection mit anderen Kindern dadurch Schwierigkeiten hatte.
Ja.
Und das zieht halt alle von uns mit rein. Wenn uns einem nicht gut geht, geht es allen nicht gut. Ja.
Ja.
Und genau, ja, ich bin Osteopath und Physiotherapeut. Das ist so mein Background. Ich habe das letzte Jahr mich noch weitergebildet im Bereich Emotional Release oder Neo-Emotional Release hieß die Ausbildung. Mhm. Da geht es auch darum, einfach alte Wunden, alte Blockaden, die wir meistens aus der Kindheit in uns tragen und die unbewusst unser Handeln und Leben steuern als Erwachsener. Und ja, die dazu führen, dass wir uns im Leben, wenn wir irgendetwas machen, was uns nicht erfüllt, irgendwie merken, dass wir haben vielleicht Geld, wir haben vielleicht im Außen viel, aber innerlich fühlen wir uns leer. Und das ist so eine schöne Arbeit, um da reinzufühlen und zu schauen, ja, wo da die Ursachen dafür stecken.
Genau, ich habe auf jeden Fall auch verwandt zu sein mit der Arbeit, die ich mache.
Ja, total. Es hat auf jeden Fall seine Schnittpunkte. Ne? Und ich habe hier meine Praxis direkt aufgemacht und meine Praxis letztes Jahr umgezogen, ein bisschen näher hier, wo du auch wohnst. Mhm. Genau, ja. Meine Arbeit durch diesen emotionalen Bereich shiftet auch gerade sehr. Also ich habe jetzt auch angefangen, als Coach ein Angebot zu machen, um einfach Menschen statt nur in einzelnen Sessions einfach auch wirklich länger an die Hand zu nehmen, um tiefgreifendere Veränderungen im Leben hervorzurufen.
Mhm. Wie lange bist du schon Osteopath?
Das ist eine gute Frage. Seit, ich glaube, 2021 oder 2022.
Ja.
Genau.
Ja. Und hattest du davor auch schon einen anderen, warst du auch schon mal auf einem anderen Weg unterwegs? Oh, oder okay. bist du irgendwann zur Osteopathie gekommen? Oder war das schon immer deine Richtung?
Ist auch interessant. Eigentlich war es bei mir so, nach der Schule, ich war komplett orientierungslos. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Erst als ich dann eine Pilzerfahrung mit 18 Jahren hatte, das hat mir mein Leben so verändert und meine Sichtweise und meine Interessen so stark geprägt, dass ich zu dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich Schamane werden. Mhm. Und damals war ich schon mit meiner jetzigen Frau zusammen und eigentlich hatte ich gesagt, am liebsten würde ich in den Urwald gehen jetzt für ein paar Jahre und einfach nur dort leben und mit Schamanen sein und dieses Leben dort führen, aber das war in unserer Beziehung einfach nicht so machbar und das wollte ich dann auch nicht aufgeben dafür. Ne? Mhm. Und habe dann geschaut, ja, was mache ich dann? Und meine Frau gab mir dann den Tipp, erstmal mit dem Körper anzufangen, also den Körper zu verstehen, wie der funktioniert und so weiter. Und deswegen habe ich dann erstmal die Physiotherapie gemacht, um da zu sehen, auf jeden Fall, das ist sehr interessant, aber es ist immer noch nicht erfüllend für mich. Ich muss mehr erfahren über den Menschen und dachte, Osteopathie wäre dann nochmal ein anderer, ganzheitlicherer, eine andere Sichtweise auf den Menschen und Körper. Mhm. Und war auch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr prägend und sehr schön für meine Arbeit, weil sie meine Fähigkeiten, ganzheitlich an Menschen zu sehen und zu therapieren, auch verändert hat. Und dann vor allem jetzt mit dem emotionalen Bereich im Emotional Release bin ich tatsächlich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, wow, jetzt kommt gerade alles zusammen und meine Fähigkeiten, einen Menschen zu sehen und zu fühlen und zu beeinflussen, sind gerade so, dass meine Arbeit sehr erfüllend ist.
Mhm. Ja, sehr schön, das freut mich. Es ist auch spannend, diese Entwicklung, dass du dann erst über die Arbeit mit dem Körper dann doch wieder auch in diese Arbeit, die auch wieder mit der Seelenebene mehr Verbindung hat, ne? Dieses Emotional Release.
Genau, total, ja, ja.
Das
ja.
Das Coaching, was du erwähnt hast.
Richtig, ja. Und der Gedanke mit dem Schamanen, weil das ja mein ursprünglicher Wunsch ist, den habe ich durch meine Zeremonien mit verschiedenen Pflanzenmedizin, habe ich den auch in mir gefunden und ich kenne meinen inneren Schaman und habe einfach selber sehr viel damit gearbeitet, um den auch zu spüren und in meiner Arbeit auch einzusetzen.
Du hast jetzt schon mehrfach Pilzerfahrung erwähnt, Ayahuasca-Erfahrung erwähnt. Das scheint eine wichtige Rolle gespielt zu haben für dich.
Sehr, ja.
Die Erfahrung, die du damit gemacht hast. Mhm.
Ja, total. Also.
Und war diese erste Pilzerfahrung, war das eher zufällig oder in was für einem Setting ist das passiert?
Was dabei rausgekommen ist, war zufällig.
Wo du dich entschieden hast, eigentlich genau, möchte ich einen schamanischen Weg gehen.
Nee, ich war in der Jugend, sag ich mal, sehr draufgängerisch unterwegs. Mich hat alles gereizt, was neu war. Und als ich dann gehört habe, wow, da kann man andere Dinge sehen, irgendwelche Farben sehen, die man sonst nicht gesehen hat, oder Musik schmecken oder Musik riechen, da dachte ich, boah, das muss ich mal ausprobieren. Mhm. Und da habe ich das mit meinem besten Freund zusammen gemacht. Wir haben das zum Glück immer in einem sehr sicheren Setting gemacht, bei ihm zu Hause. Mhm. Und als wir dann die erste Pilzerfahrung gemacht haben, da sind wir dann noch in die Natur spazieren gegangen und das hat mein ich sage immer so, dass ich war vorher wie in so einem Gefängnis, mein Bewusstsein, und es hat dieses Gefängnis einfach gesprengt. Mhm. Und das hat mir meine Richtung erst so richtig, da hat meine Richtung im Leben richtig eingeschlagen. Ja, und die Erfahrungen, die danach kamen, die waren dann immer so etappenweise, wenn ich wieder an einem Punkt war im Leben, wo ich dachte, ich komme gerade nicht alleine weiter. Ich brauche Unterstützung von den Spirits, die in diesen Pflanzenmedizinen halt drin sind. Und hat mir auch immer sehr, sehr geholfen. Ja.
Was war das für ein Gefängnis? Also hast du da vielleicht
Ich bin sehr christlich aufgewachsen. Meine Mutter hat uns jeden Sonntag zur Kirche gebracht. Ich hatte in der Kirche meine Aufgabe. Ich war so für die Technik auch zuständig. Und das hat meine Idee und mein Weltbild sehr geprägt, weil ich ein sehr eingeschränktes Denken hatte von Gott und die Welt. Und wenn man einmal in so einem Konstrukt gedanklich drin ist, ist es sehr schwer, darüber hinaus zu denken. Und das hat im Prinzip dieses Gefängnis für mich ausgemacht. Und das ist das, was gesprengt wurde. Ich, mein Verständnis von Gott war anders. Und ich wusste sofort in dem Moment, ich bin kein Christ mehr. Ich bin nicht mehr in diesem Konstrukt gefallen, sondern ich bin jetzt, ich kann freier denken. Das hat für sehr viel Konflikt natürlich auch gesorgt, vor allem mit meiner Mutter, weil ich den Konflikt dann auch gesucht habe, weil ich sie herausfordern wollte mit dem Wissen, was ich jetzt so zur Verfügung hatte. Ja, was auch irgendwie zur Rebellion der eigenen Geschichte von mir so gehört, aber genau, das war so mein Gefängnis, ja.
War das evangelisch, katholisch?
Oder? Evangelisch, ja. Ja.
Okay.
Ja, und auch ich hatte immer irgendwie ein Gefühl, dass da mehr ist als das, weil ich habe gesehen, dass die Menschen in der Kirche ein ganz anderes Verhalten hatten als dann außerhalb der Kirche. Und das hat für mich immer keinen Sinn gemacht. Und es hat auch keinen Sinn gemacht, dass ich Freunde hatten, die an etwas anderes geglaubt hatten. Und dieser Gedanke, dass die dann irgendwann in die Hölle kommen und nur ich in den Himmel, das war irgendwie für mich nicht greifbar.
Ja, für mich war es einfach auch eine wichtige Erkenntnis, dass es einen Unterschied gibt zwischen Religion und Spiritualität. Ne? Dass Religion ist eher dieses, verstehe ich eher als dieses Institutionalisierte, wo Dinge gemacht werden, Regeln befolgt werden, aber es man gar nicht in die direkte Erfahrung unbedingt kommt, sondern es geht einfach nur darum, eine bestimmte um Zugehörigkeit oder dass man ein guter Mensch ist oder wie auch immer. Und Spiritualität ist wirklich die eigene Erfahrung, so die eigene Auseinandersetzung mit dem göttlichen, mit der seelischen Ebene und da zu gucken, was ist das, was bedeutet das für mich? Ne? Und das ist dann eigentlich völlig unabhängig, ob man das dann Gott nennt, Allah nennt oder Shiva oder wie auch immer.
Ja, ne? total. Ja, und das eigene Denken wird dann auch angeregt in der Spiritualität. Das ist das, was für mich so ein Unterschied war, weil wenn ich meine Mutter früher irgendwas gefragt habe, weil ich was wissen wollte, sagte sie erstmal, oh, da muss ich erstmal in der Bibel nachlesen. Und ja, da fehlt halt auch die Selbstverantwortung oder beziehungsweise das Gefühl zu wissen, ich habe alles bereits in mir, ich muss nicht im Außen oder irgendwo danach lesen. Und das ist das Schöne an der Spiritualität. Das wenn wir in diesem Zustand kommen, wo wir wissen, ich bin erstmal, ich bin ganz, ich bin perfekt, so wie ich bin, und ich habe alles, das ganze Wissen vom Universum, weil ich das ganze Universum bin, habe ich auch in mir.
Mhm. Ja. Wow. Ja. Okay, lass uns nochmal wieder zurückkommen zu der Situation, wie es war, bevor wir die Sitzung gemacht haben. Es waren ja zwei Gefühle, ne? Existenzangst, mhm, und Schuld, wo wir daran gearbeitet haben. Wie hat sich das konkret in deinem Alltag gezeigt? Hast du vielleicht ein Beispiel, eine typische Situation, einen typischen Tag, wo sich die Existenzangst gezeigt hat oder die Schuld?
Ja, also die existenzielle Angst, die wurde ja vor allem mit dieser Hitze, mit der Sonne getriggert, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auf noch tiefere, unbewusstere Weisen auch weiterhin auch dann auf mir gewirkt hat, wenn ich es nicht wirklich wahrgenommen habe. Mhm. Und es war, wie ich in der Aufnahme beschrieben habe, wie so ein Gefühl von, ich muss überleben, wir müssen überleben, ich muss um meine Familie sorgen, ich muss schauen, dass wir uns über Wasser halten können. Mhm. Und das ist halt eine Energie, die aus einem Mangel herauskommt, ne? Und beziehungsweise sogar aus einer Angst heraus. Und wenn, das ist ja auch eine Frequenz, über die wir dann das Leben, das wir haben, gestalten. Und wenn wir aus so einem Mangel und aus einer Angst heraus leben, hat es einen riesen Einfluss und Impact darauf, was für Handlungen wir machen, wie wir denken und was am Ende, was wir manifestieren. Ja. Und ich muss sagen, wir haben sehr viel Glück gehabt, dass trotz diesem Gefühl, was ich da hatte, wir hier auf Mallorca sehr gesegnet wurden mit der Praxis, mit dem Finanziellen, wie wir hier angekommen sind, dass es alles so gut gelaufen ist. Deswegen genau, bin ich auf jeden Fall froh darüber, aber ich denke, dass es irgendwo auch Einfluss auf mein Leben hatte. Ja.
Mhm. Ja. Also du hast einfach gemerkt, dass trotzdem du einfach zu sehr an Sorgen denkst, mhm, und an was schief gehen könnte, als dass du einfach dein Bewusstsein darauf konzentrierst, einfach mehr Fülle zu schaffen.
Genau, richtig, ja. Mehr so im Überlebensmodus zu sein, mhm, obwohl eigentlich alles gut ist, aber, mhm, trotzdem zu denken, oh nein, ich muss das und das machen und wir müssen, mhm, weiterkommen.
Und der Stress ja auch.
Ne? Genau, ja, ja. Ja, das zieht sehr viel Energie.
Ja. Ja. Und Schuld, hast du da irgendwie...
Schuld ist nochmal ein anderes großes Thema bei mir, was ich eigentlich schon seit Kindheit merke, weil ich einfach auch eine sehr schwierige Kindheit hatte, in dem Sinne, dass ich habe einfach nicht ins System gepasst und ich habe mich auch nicht reinstecken lassen. Ja. Und dadurch habe ich halt immer wieder die Erfahrung gemacht, ich bin anders als die anderen, ich bin nicht so anpassbar, ich habe nicht die guten Noten, habe nicht das gute Verhalten, kriege Elternbriefe, werde zu Hause bestraft. Und das ist etwas, was sich durch meine ganze Jugend eigentlich so gezogen hat.
Was bestraft wie?
Von meinen Eltern hauptsächlich, auch körperlich bestraft, ja. Meine Mutter und meinem Stiefvater. Und
körperlich bestraft heißt dann
geschlagen. Geschlagen, ja, mit Gürtel oder mit der Hand, ne, so Geschichten. Genau, ein Teil in mir wusste jedoch, und ich erinnere mich an einen bestimmten Moment, wo ich in der Schule auf dem Hof war und etwas in mir hat so gemerkt, es liegt nicht an mir, sondern es liegt an den anderen. Mit mir ist alles gut und aus mir wird etwas werden.
Wie alt warst du da, als du die Erkenntnis hattest?
Das war auf jeden Fall in den ersten Schuljahren, 6, 7, 8.
Wow.
Mhm. Aber auf der anderen Seite hat mir das Leben halt immer wieder das andere gezeigt, dass ich nicht richtig bin. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss auf mich.
Aber das ist wirklich... besonders, ne? Das ist wirklich beeindruckend, weil das zeigt, dass da innerlich einfach eine Ressource, eine Kraft ist.
Total.
Ja, die dann sagt, nee.
Richtig, ja.
Ist alles Bullshit hier.
Das stimmt, ja. Ich, rückblickend muss ich auch sagen, ich trotz den Gefahren, die ich auch ausgesetzt war, wo ich aufgewachsen bin, trotz meinen ganzen Erfahrungen und negativen Erfahrungen, war ich doch auch irgendwo sehr behütet. Und ich denke, dass ich da auf jeden Fall auch meine Beschützer bei mir habe, die mir in Momenten wie diesen auch Kraft geschenkt haben. Ja.
Und aber vielleicht nochmal, und heute oder bevor wir die Sitzung gemacht haben,
das Thema Schuld.
Schuld, hat sich das irgendwo negativ einschränkend geäußert für dich?
Was mir jetzt gerade kommt, ist vor allem in meiner Beziehung mit meiner Frau, weil vor allem, wenn wir in Diskussion geraten sind oder Streits, es dazu geführt hat, dass es dieses Thema Schuld in mir getriggert hat. Und das hat bei mir zu einem Shutdown, zu einem Freeze gesorgt.
Okay.
Dass ich dann einfach nicht in der Lage war, mehr zu reden, sondern dann gesagt habe oder eben entweder nichts gesagt habe oder versucht habe, die Diskussion und der Diskussion aus dem Weg zu gehen. Und gesagt habe, es reicht mir jetzt, ich möchte jetzt nicht mehr weiter diskutieren. Und genau, das ist, glaube ich, so eines der großen Themen, wo ich diese Schuld so wahrgenommen habe, vor allem in der Beziehung.
Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Beziehung nicht gut aus.
Ja, total.
Wenn man so reagiert.
Richtig, ja.
Ja, Schuld, hast du schon mal von David Hawkins gehört und der Bewusstseinsskala?
Der Name sagt mir was, aber Bewusstseinsskala weiß ich gar nicht.
Also er hat so sehr das Thema, sich mit dem Thema beschäftigt, dass Gefühle unterschiedliche Schwingungen haben vom Bewusstsein.
Ach so, ja.
Und es gibt die ganzen Stressgefühle, sind nicht lebensförderlich letztlich. Mhm. Natürlich haben sie auch, können sie auch eine positive Funktion haben, weil sie dich irgendwie in Bewegung bringen. Mhm. Wut, um zu kämpfen, Angst, um wegzulaufen und so. Aber sie sind eben letztlich für den Körper trotzdem nicht gut.
Ja.
Und wenn man zu lange dann in dieser Energie ist, dann ist es einfach... auch vom Bewusstsein her zieht es einen runter.
Total.
Freude, Liebe, Dankbarkeit sind eben erhebende Gefühle, die einen auch vom Bewusstsein erweitern und in Kontakt quasi bringen.
Ich weiß, wovon du sprichst. Ja.
Und interessant ist, er hat so eine Skala gemacht und das Gefühl mit der niedrigsten Schwingung ist Schuld. Mhm. Du kennst die Samurai in Japan, ne? Und dann so in den Filmen oder in den Geschichten, wie sie sich dann Seppuku begehen und sich selbst umbringen. Aber das kannst du halt auch damit erklären, die haben ein so hohes Ehrgefühl und das Ehrgefühl wird da so zelebriert in der Gesellschaft, dass wenn du deine Ehre verlierst und dann eben dieses Gefühl von Schuld hast,
nicht mehr lebenswürdig bist,
die wollen nicht mehr leben. Ja, das hat eine so niedrige Schwingung, dass sie sich dann umbringen. Hast du jemals das Gefühl gehabt oder jetzt, wenn du darüber nachdenkst, dass auch Schuld, das Gefühl von Schuld bewusst in dir induziert wurde von jemandem, um dich zu beeinflussen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es mit zu meiner Seelenreise gehört und dass aus irgendeinem Grund es da einen Bereich gibt, wo ich was lernen durfte und lernen darf und wachsen darf. Ja.
Okay.
Ich den Gedanken, dass jemand mir sowas aufgedrängt hat, den kann ich nicht folgen.
Ja. Mhm. Okay. Ja. Da kommen wir ja auch gleich noch zu, was rausgekommen ist in der Sitzung. Dann einfach nur als Nebenbemerkung, dass es auch etwas ist, was ich oft in Sitzungen mitbekomme, dass Menschen wirklich unterdrückt werden mit Schuld. Weil Schuld etwas auch ist, was Menschen gefügig macht. Wenn die sich schuldig fühlen, dann machen die quasi, was sie sollen.
Ja. Das ganze Thema mit dem Christentum auch. Ne? Allein, dass wir existieren, sind wir schon schuldig für.
Genau.
Wir müssen um Entschuldigung bitten für unsere Sünden, dass wir geboren wurden. Das ist Kontrolle am Ende.
Genau, es geht um Kontrolle. Und das gibt es in Beziehungen, häufig nicht bewusst, aber es sind unbewusste Muster, die wirken dann trotzdem, die gehen über die Generation weitergegeben werden und auch auf gesellschaftlicher Ebene wird ganz viel mit Schuld auch beeinflusst, manipuliert und kontrolliert.
Ja.
Okay, jetzt haben wir diese beiden Gefühle, Existenzangst und Schuld. Gab es Ereignisse in der Kindheit, wo du gedacht hast, vielleicht kommt es daher, die Existenz sagen, vielleicht kommt es daher die Schuld?
Die Schuld, was ich eben beschrieben habe, dieses Gefühl, einfach nicht richtig zu sein. Und die Existenzangst. Also ich bin auch in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen, wir hatten aber nie existenzielle Angst. Auch wenn wir, ich mich erinnere, in der ersten Wohnung, wo wir waren, haben wir alle zu viert in einem Schlafzimmer geschlafen. Aber ich hatte nie, wir hatten eigentlich immer Essen. Ich hatte nie die Sorge irgendwie, dass irgendwas mit meinem, dass ich überleben muss. Außer im Sinne von der Umgebung, wo ich aufgewachsen bin. Da musste ich schon immer gut die Augen offen halten, wo ich mich hinbegebe. Und wenn ich mich irgendwo hinbegeben muss, dass ich da so auftrete, dass ich nicht ängstlich aussehe, sondern dass eben gewisse Jungs oder sag ich mal, Jungsbanden dann nicht auf mich aufmerksam werden, um mir etwas wegnehmen zu wollen.
Ah, krass. Ja, ja. Also es war keine sichere Gegend?
Nein. Es war für mich eine sehr, sehr unschöne Erfahrung, wo ich aufgewachsen bin. Ja.
Was wäre das Schlimmste, was da hätte passieren können?
Es sind auch Sachen passiert. Ich wurde regelmäßig, wenn ich zum Beispiel in einem Einkaufszentrum war, da gab es so Notausgänge. Da wurde ich hergezogen, wurden meine Taschen kontrolliert, was ich habe. Wenn ich Geld dabei hatte, wurde es weggenommen. Ja, deswegen habe ich das Geld dann in meine Unterhose zum Beispiel reingepackt. Aber das Schlimme eigentlich eher an dem Ganzen war mehr, dass ich mit dem Ganzen alleine war. Also das war nicht etwas, ich hatte mit meinen Eltern nicht so eine Beziehung, dass ich mich bei ihnen ausweinen konnte, mit ihnen das teilen konnte. Dass wenn ich draußen eine Prügelei hatte oder dass irgendwas passiert ist oder ich wurde einmal vom Auto angefahren. Und das war auch eine interessante Erfahrung. Ich wurde vom Auto angefahren, bin auf den Gehweg geschleudert worden, aber mir ist nichts passiert. Aber dem Auto ist was passiert, das hat den Schaden und das Kennzeichen hier runter. Und mein erster Gedanke war, scheiße, ich krieg Ärger. Weil ich das Auto jetzt kaputt gemacht habe. Mhm. Ja.
Auch Schuld, ja. Ne?
Genau, ja. Ja. Und sowas, ja, ich konnte einfach nichts teilen. Und das ist das, was glaube ich, am meisten negativen Impact auf meine Jugend und meine Kindheit hat.
Ja.
Wodurch ich lernen musste, einfach selbst mit Dingen klarzukommen. Und was ich jetzt auch wieder gehen lassen darf und auch Unterstützung suchen darf in Freundschaften, in Beziehungen.
Ja, weil wir haben die Fähigkeit, also das gehört einfach zum Leben dazu, auch dass unangenehme Dinge passieren oder sogar auch krasse Dinge passieren, aber wir haben die Fähigkeit, das zu verarbeiten. Nur gerade wenn wir noch in unserer Entwicklung sind, auch emotional als Kinder, dann können wir das oft nicht allein, sondern wir brauchen Unterstützung. Und erst wenn wir die nicht kriegen, dann wird es quasi zu etwas, was wir nicht verarbeiten können und dann sinkt es ab ins Unbewusste und bleibt da, bis es irgendwann wieder hochkommt, damit es dann wieder angeschaut werden kann.
Ja, total. Ja, Koregulation. Ne? Also wir sind dafür geschaffen, Menschen um uns zu haben, die mit uns Dinge verarbeiten, gemeinsam, ne? Koregulieren. Und wenn wir das nicht haben, dann ist das nicht gut.
Ja. Jetzt eine Rückführung zu machen, ist ja schon eher was Seltenes. So ist ja nicht unbedingt Mainstream. Was hast du schon vorher ausprobiert an Dingen, um jetzt daran zu arbeiten, um da auch zu einer Heilung zu kommen, bevor du bei mir gelandet bist?
Also ich glaube, erstmal vor allem die Erfahrungen, die ich mit Psychedelika hatte und Pflanzenmedizin, da hatte ich auch schon einige Past Life Experiences, wo ich die Erinnerung an andere Leben hatte, was mir passiert war und demnach war für mich auch klar, dass wir mehrere Leben bereits gelebt haben, wenn nicht sogar unzählige, unendliche Leben, die irgendwo auch Einfluss auf uns heute haben können, wenn es Themen gibt, die noch nicht abgeschlossen sind. Und dann mit der Emotional Release Arbeit, da gab es auch Momente, wo bei meinem Kumpel, den ich begleitet habe. Da kann es aber auch vorkommen, dass Erfahrungen aus anderen Leben hochkommen. Ja, genau, das waren so die Dinge. Ja.
Ist interessant, ich habe das in letzter Zeit häufiger gehört, dass jemand mir sagt, ja, ich habe da eine Erfahrung mit Psychedelika gemacht, mit Ayahuasca ist es häufig. Und da sind Erinnerungen an frühere Leben gekommen. Also das scheint manchmal zu passieren in solchen Sitzungen. Meine Theorie dazu ist, würde mich deine Meinung interessieren, dass solche Sitzungen können gut dabei helfen, sowas hervorzubringen. Aber in der Regel bleibt es bei einzelnen Bildern oder einzelnen Erinnerungen. Aber um das dann wirklich stringent durchzuarbeiten, ist, glaube ich, die Rückführungsarbeit besser. Also ideal wäre es, wenn sowas hochgekommen ist, mit diesen Bildern dann in eine Rückführungssitzung zu gehen und sich das mit Hilfe eines Therapeuten nochmal genau anzugucken und durchzuarbeiten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, in was für einem Setting man so eine psychedelische Erfahrung macht, wie gut sie gehalten und auch geführt wird. Ich habe Erfahrungen im Dschungel, im Urwald gemacht von Peru, wo man sehr für sich alleine gelassen wird. Man soll auch nicht reden und man soll einfach vertrauen, dass die Medizin das Richtige tut und die das Richtige zeigt. Und ich habe da, es gibt da auf jeden Fall, wie du sagst, manchmal Bilder, manchmal Erfahrungen, die hochkommen, wo man manchmal nicht weiß, was soll man damit anfangen jetzt gerade. Das gehört aber auch irgendwie zum Prozess dazu und vielleicht soll das sogar so sein, dass die Person irgendwann jemanden kennenlernt, der Rückführung macht und dann noch weiter an dem Thema arbeitet. Man sagt nämlich, dass die eigentliche Zeremonie erst nach der Zeremonie stattfindet und nicht die Erfahrung selbst ist, ja, sondern das, was man dann damit macht und im Leben integriert. Dann habe ich aber auch Erfahrungen mit einer Schamanin gemacht, die auch sehr im Somatic Experiences geschult war und die Teilnehmer während der Ayahuasca-Zeremonie sehr intensiv auch begleitet hat und auch im Gespräch geschaut hat, wo man unterstützen kann. Und es war dort, wo ich auch meine Erfahrungen mit anderen Leben hatte und die waren wunderschön, auch wenn sie erstmal sehr beängstigend waren, weil ich mich sehr sicher gefühlt habe durch die Person und die mich da durchgeführt hat, bestimmte Impulse oder Fragen gestellt hat. Und das war für mich auf jeden Fall etwas, was dann auch abgeschlossen war und nicht was etwas nur, wo ein Fass geöffnet wurde und offen gelassen wurde, sondern wo wirklich auch ein Abschluss war.
Ja. Also was ich glaube ist, was glaube ich entscheidend ist für die Integration letztlich, ist auch das zu verstehen, dass man wirklich Zusammenhänge versteht und versteht, wo etwas herkommt, was die Geschichte dahinter ist.
Ja, das ist beim Ayahuasca ganz häufig nicht der Fall, am Anfang zumindest.
Ja, und insofern ist das quasi, das kann die Initialzündung sein, da wird man in was reingeworfen, da wird was aufgemacht, aber für die Integration ist das Verständnis wichtig. Und es gibt viele Ansätze, wo das Verständnis nicht so betont wird. Es gibt ja zum Beispiel auch viele Ansätze, wo jemand einen heilt, jemand die Reise für einen macht. Ich glaube, dass das eine Hilfe sein kann, dass das jemand noch unterstützen kann, aber dass letztlich, damit das wirklich auf der Seelenebene einen Schritt weiterbringt, braucht es das Verständnis auch.
Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe einen ähnlichen Gedanken bei so Therapien oder Modalitäten, wo jemand anders etwas für dich macht. habe ich auch den Gedanken, warum soll die Person dann überhaupt diesen Weg für sich entschieden haben? Warum soll er diese Erfahrung hier machen, damit es dann jemand anders für einen auflöst?
Genau.
Ich glaube auch nicht, dass es aufgelöst ist. Ich glaube eher, dass es eine Art Aufschiebung ist, weil die Person vielleicht wirklich Kontakt hat zu der höheren Welt und sagen kann, die Person braucht gerade noch Zeit, die ist gerade noch nicht bereit, gib ihr bitte noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Daran kann ich mir schon vorstellen, aber dass jemand das auflöst, glaube ich nicht.
Ja, weil es geht letztlich immer auch um karmisches Lernen.
Genau, richtig, ja.
Dass die Dinge, die einen, ne, Schicksal, mhm. das Schicksal ist das, was zum Heil geschickt wird, ne, und es geht darum, auch das, mhm. die Botschaft darin zu verstehen.
Genau, ja, ja. Ja, total.
Sind wir uns einig? Sehr gut.
Okay. Ja, richtig, und dieses Verstehen, das kann aber auch manchmal Jahre dauern, bis man etwas versteht, auch eigene Erfahrungen aus dem Leben. Wenn dir etwas passiert, ich habe Erfahrungen gemacht mit Menschen, die wussten nicht, warum sie diesen Unfall damals hatten. Mhm. Und 20 Jahre später kommt die Einsicht. Ja, mhm. Manchmal braucht man auch Geduld.
Ja. Bevor wir die Sitzung gemacht haben oder als du in die Sitzung gekommen bist, was hattest du für Erwartungen? Hattest du irgendwelche Erwartungen? Hoffnungen? Oder was hast du gedacht, passiert da jetzt?
Ja, ich hab gelernt, meine Erwartungen bevor solchen Erfahrungen sehr gering zu halten, mhm. weil man dazu tendieren kann, die Erfahrungen dann zu kontrollieren. Und das habe ich gelernt abzulegen. Von daher bin ich da sehr offen, neugierig rangegangen.
Mhm.
Und habe es eigentlich einfach nur auf mich zukommen lassen. Ja.
Hast du auch irgendwo eine Skepsis gehabt?
Nee, die hatte ich jetzt nicht, aber die hätte ich wahrscheinlich irgendwann früher im Leben gehabt. Ich glaube, darüber rede ich auch in meinem YouTube-Video, weil ich früher etwas, was ich nicht verstanden habe, sehr schnell gejudged habe oder in eine Schublade gepackt habe, zu Esoterik oder irgendwas. Ne? So sind wir Menschen leider häufig, wenn wir etwas nicht verstehen, dann haben wir schnell eine Meinung darüber. Aber das hat sich in meinem Leben schon sehr gewandelt.
Ja, okay.
Es gibt immer noch Bereiche, wie mit diesem Heilen, was wir gerade darüber gesprochen haben, wo ich schon auch eine Meinung darüber habe. Aber genau, in dem Fall hatte ich das nicht. Ne. Ich kannte dich ja auch schon. Das hat auch bei mir Vertrauen gewirkt, weil es sicherlich auch Menschen, das gibt es ja überall, Therapeuten gibt mit vielleicht die nicht so ehrlich mit sich selbst sind oder wo die Intention eine andere ist und wo man einfach auch aufpassen muss.
Hm. Ja. Ja. Wie hat das deine Familie erlebt, dieses Thema Angst, das Thema Scham? Haben die das irgendwie mitbekommen oder konntest du das gut vor denen verbergen?
Also das mit dem Thema mit der Sonne, mit diesem Hitze, das habe ich meiner Frau auch kommuniziert, wenn ich das hatte. Sie hat dann versucht, für mich da zu sein. Sonst vielleicht eben auch eher in dieser Sorge, diese Gefühle, die man in einer Beziehung führt, die übertragen sich ja auch auf den anderen. Wenn man sehr verbunden mit sich ist, dann merkt man auch, dass das nicht von dir ist, sondern von der anderen, weil manchmal hat dein Gegenüber ein Gefühl und plötzlich, wenn du sehr intuitiv und verbunden bist, fühlst du das auch.
Ja.
Und manchmal weißt du nicht, ist das jetzt
genau. ein
Gefühl von mir oder von dem anderen.
Ja.
Von daher glaube ich schon, dass sich dieses Gefühl auch übertragen hat auf meine Frau. Das Thema Schuld eher, wie gesagt, in diesen Diskussionen und so weiter auf die Kinder. Wirkt sich, glaube ich, dann eher, weil die Kinder sind ja sehr feinfühlig und die sehen ja auch sehr viel, wenn sie sehen, dass der Papa in der Diskussion aufhört und sich zurückzieht, dann nehmen die das wahr, ne? Und dann, die sehen das und die spüren das, dass da was los ist. Ja.
Ja.
Die nehmen viel mehr wahr, als wir selber denken und wissen.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Okay, lass uns mal reingucken in die Sitzung. Lass uns mal erinnern. Ich habe ein paar Momente aus der Sitzung habe ich vorbereitet, die wir gleich mal einspielen können. Mhm. Ja, es ging ja erstmal so los, ne, dass wir besprochen haben, woran möchtest du arbeiten. Das hattest du jetzt auch schon erwähnt. Da hattest du auch erzählt von diesem Moment im Sommer, wo du die Sonne so stark, die Hitze der Sonne, die alles zertrocknet, so stark erlebt hast. Und dann so dieses, nicht alle können überleben, Gefühl. Sehr starkes Verantwortungsgefühl, ich muss es gut machen, Angst und Sorge. Ja, das war jetzt noch, bevor wir richtig drin waren. Wir hören jetzt, wie du das beschrieben hast, noch bevor wir richtig eingestiegen sind in die Sitzung. Also als wir quasi noch normal miteinander gesprochen haben.
Und das auf dem Herz fühlt sich so an, als ob diese Trockenheit bis in mein Herz gelangen könnte und ich sterben könnte. Weil ich nicht genug Flüssigkeit aufnehme.
Sehr spannend, wie da schon so viel da war, ne? Von dem, was wo wir jetzt später wissen, nach dem, was dann in der Sitzung später passiert ist, wie sehr das eigentlich schon trifft. Ja, ne? Ich musste dann gar nicht viel machen. Ich habe das vertieft einfach. Ich hab gesagt, okay, fühl da mal genauer hin. Da hören wir jetzt auch noch mal rein, wie wir dann quasi diesen Zeitsprung gemacht haben, zurück in der Zeit.
Fühl die Angst, fühl die Sorge. 5. Fühl die Schwere auf dem Herzen. 4. Schwer zu bewegen, wie ein Mantel auf dem ganzen Körper. 3. Trockenheit kann in dein Herz gelangen. 2. Wie in der Wüste zu sein. 1. Wo bist du, was geschieht?
Ich bin wie in der Wüste. Und der Wind weht den trockenen Sand überall hin.
Wie fühlt sich der Wind an auf der Haut?
Es ist eher, dass ich Angst habe, dass ich den einatme, weil es so trocken ist. Es fühlt sich an, als wäre ich ein Kind von meiner Mutter. Ist bei mir, vielleicht sind da auch andere Kinder. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versucht sie uns mit einer Decke zu schützen. Und wir alle haben Durst.
Wie hast du das erlebt an diesem Moment, wo die Rückführung richtig losging?
Ich habe die Bilder noch sehr präsent vor Augen. Es hat wie so ein Film oder wie eine Erinnerung angefangen, die erstmal sehr dunkel war. Und je mehr ich in dieses Gefühl reingegangen bin und durch deine Begleitung auch, desto klarer und sichtbarer wurden dann auch die Bilder. Erst wusste ich nicht, da sind noch mehr Kinder, habe ich gesagt. Und erst später habe ich dann gesehen, dass das meine Schwester war, die halt auch noch dabei war, meine ältere Schwester. Und es war erstmal so wie von außen betrachtet, dass ich so ein bisschen das sehen konnte, aber gleichzeitig war ich auch irgendwie in diesem Kind drin und konnte das auch von den Augen dieses Kindes sehen. Konnte meine Mutter sehen und diesen Sand spüren und diese Decke, die wir auf uns hatten, die so geflattert ist wegen diesem Sandsturm. Ich war da irgendwie drin, aber auch nicht drin. Also ich hatte genug Sicherheit in meinem System, um nicht sozusagen retraumatisiert zu werden von dieser Erfahrung.
Kannst du noch sagen, wie deine Mutter aussah?
Sehr genau weiß ich das nicht mehr, aber sie war sehr schön. Ja. Schon auch sehr bräunlich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat sie auch eine Art Kopftuch getragen.
Wart ihr eher Beduinen oder?
Gut, das weiß ich nicht.
Kannst du nicht sagen.
Was ist Beduin?
Ja, Araber.
Das war schon arabisch, ja.
Ja.
Mein Name war ja auch Ismail von diesem Jungen. Sah schon alles sehr arabisch aus. Und ich habe auch aus irgendeinem Grund schon immer einen Draht zu diesen arabischen Ländern. Und ich wusste auch nie, warum. Ich habe einfach immer so eine Anziehung gespürt.
Auf jeden Fall warst du dann drin, in dem Wiedererleben. Und es war dann ja auch schon kurz vorm Ende, ne? Kurz vorm Tod. Wie hast du das dann erlebt, dieses Sterben?
Ich habe während dem Sterben, glaube ich, sehr stark den Schmerz von meiner Mutter gespürt. Und das war auch das Problem, warum die Seele dieses Jungen dann nicht einfach in die Freiheit gehen konnte, sondern irgendwo feststeckte.
Ja.
Weil dieser Schmerz der Mutter so groß war, dass er nicht gehen konnte.
Die Mutter hat die Seele des Kindes festgehalten. Sie wollte nicht, dass ihr Kind geht. Sie wollte es nicht wahrhaben.
Genau, richtig. Ja.
Ja. Ja. Und jetzt hast du gesagt Schmerz, aber die Qualität des Schmerzes war, da war auch eine Qualität von Schuld.
Ja.
Insofern, da ist die Schuld wieder aufgetaucht.
Richtig, ja, stimmt. Ja.
Und das war interessant, weil wir sind reingegangen in die Regression eigentlich mit der Angst, mit der Existenzangst. Und es ging natürlich auch um Sterben durch Dürre, durch Austrocknen, durch Trockenheit. Aber es war auch verknüpft dann mit dem anderen Thema, mit der Schuld. In dem Fall aber die Schuld der Mutter.
Stimmt, ja.
Das Schuldgefühl der Mutter.
Ja.
Und insofern, da war dann ein Moment auch, den ich gern gleich nochmal einspielen möchte, der ganz lösend war, oder wir sagen kathartisch, wo du dann mit der Mutter gesprochen hast quasi, mit der Seele der Mutter.
Ja.
Bist du gestorben?
Immer noch dabei. Ich merke, dass ich ihr zuspreche, dass sie alles gut gemacht hat. Dass ich sie liebe und dass sie keine Schuld trägt.
Ich merke, dass ich ihr zuspreche, dass sie alles gut gemacht hat, dass ich sie liebe, dass sie keine Schuld trägt. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Moment. Und eine spannende Frage ist, was davon ist damals schon passiert und was davon ist jetzt erst passiert in der Rückführung?
Kannst du das erklären, was du meinst? Dass ich hier zugesprochen habe, meinst du?
Ja, ist die Rückführung einfach nur wie einen Film sehen und gucken, was damals passiert ist und das wiedererleben? Oder greifen wir auch ein und können dann in der Situation etwas tun, was damals noch nicht passiert ist, was aber noch gefehlt hat?
Ja, definitiv denke ich, dass wir da noch etwas, dass ich da auch noch etwas reingebracht habe, was diese Seele von dem kleinen Jungen in dem Moment vielleicht noch nicht machen konnte.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Abgefahren, ne?
Total. Ja, und ich meine, das Gefühl von Zeit ist ja sowieso etwas, was in diesem Zustand, wenn wir in dieses Unterbewusstsein reingehen oder wenn wir uns in einer sehr, sehr starken Präsenz befinden, da gibt es Zeit nicht wirklich. Da tappen wir in etwas rein, was zeitlos ist und wo alle Erfahrungen auch gespeichert sind. Deswegen können wir sowas auch erleben. Ja.
Ja.
Und können auch Sachen, die mal passiert sind, irgendwie verändern und auflösen.
Ja.
Ja, sonst würde sowas, glaube ich, nicht funktionieren.
Genau. Ja. Und ich würde es auch so beschreiben, es ist wahrscheinlich nicht falsch zu sagen, dass ein Teil von dir immer noch in dieser damaligen Situation steckte, immer noch da festgehalten von der Mutter. Und diesen Teil haben wir jetzt, hast du damit gelöst. Ich habe dich dabei begleitet, aber du hast es gemacht.
Ja.
Erlöst aus der Situation. Also ich muss jetzt daran denken, dass ich häufig Situationen habe in Sitzungen mit Klienten, wo auch verstorbene Kinder seelisch noch bei der Mutter sind. Das kann eine Abtreibung sein. Das kann auch eine Abtreibung sein, die einfach notwendig war medizinisch. Das kann ein Kind sein, das einfach jung gestorben ist. Und wenn das nicht richtig auch auf der seelischen Ebene bearbeitet ist, dann kann es sein, dass da noch ein Festhalten ist und dass die Seele des Kindes noch nicht gehen konnte. Und das kann auch ein Grund sein für alle möglichen Beschwerden, Themen, Probleme. Auf beiden Seiten. Auf der Seite der Mutter, die dann noch diese erdgebundene Seele irgendwo bei sich hat. Oder auch bei der Seele, die dann vielleicht weitergeht und wieder Inkarnationen hat, aber immer noch ein Teil von sich wird dann noch festgehalten.
Ja, total. Ja. Genau, ja, das sehe ich auch so. Ja. Und es gibt ja auch Erfahrungen von Menschen, die das Gefühl haben, im Haus steckt irgendetwas. Ne, oder? Und gerade ein Freund von mir, der hat jemanden zu sich geholt, um zu schauen, was er im Haus auflösen kann. Und da waren auch noch Seelenanteile, die noch Dinge hatten, die nicht aufgelöst waren. Ja. Das ist sehr interessant, wie uns das beeinflusst, diese geistige Welt. Ne?
Ja, es gibt Seelen, die sind an Personen gebunden, also verstorbene Seelen, die nicht gegangen sind. Die sind an Personen gebunden, es gibt welche, die sind an Orte gebunden. Und es kann aber auch wechseln. Du kommst an einen Ort und die Seele kommt dann zu dir.
Ja, quasi. Interessant. Ja.
Ja. Ich will noch mal eine Szene eben einspielen. Gerne. Jetzt hören wir etwas, was wir in der Rückführungssitzung machen, oft nachdem wir die Geschichte wissen, nachdem dieses Wiedererleben passiert ist, aber wir quasi noch energetisch Ladungen da haben, die noch nicht ganz gelöst sind, wo wir das dann noch unterstützen wollen, diese Ladung zu lösen. Und wir hören jetzt eine energetische Technik, die wir da angewandt haben in der Sitzung. Und stell dir mal vor, du hast an deinen Händen hast du so Handschuhe aus silbernem Licht in beiden Händen. Mit denen kannst du hineingreifen in deine Brust und du kannst dieses ganze bläulich-lila Gefühl rausziehen. Als wenn da richtig was Stoffliches ist, was du rausziehen kannst. Und du ziehst dieses ganze bläulich-lila Gefühl von Zusammenziehen von Schulter raus. Und es ist so, als wenn da richtig was Gegenständliches rauskommt aus deiner Brust. Wie sieht das aus, was da rauskommt?
Oh, ja.
Welche Farbe hat der?
Es ändert sich.
Wie groß ist der ungefähr?
So ein bisschen kleiner als ein Ball, als ein Fußball.
Geh mal ein bisschen vor, jetzt beschreibst du diesen Würfel noch und fühlst den und
hat der einfach nur diese Würfel, ist der einfach würfelförmig oder hat der auch irgendwas?
Der hat doch so runde Formen auf sich drauf. Und die ändern auch ihre Farbe.
So wie Symbole oder wie was anderes?
Wie so Halbkreise, die da drauf sind, die eine andere Farbe haben als der Würfel.
Ja.
Ja, so blau-lila und der Würfel ist ein bisschen heller und rötlich.
Mhm. Ja, und der Besitzer oder die Besitzerin dieses Würfels kommt jetzt rein in deinen Raum. Du lässt dich einfach überraschen, wer da reinkommt. Wer kommt da?
So eine dunkle Gestalt, die diese negativen Energien erzeugen kann.
Okay, dann weißt du noch, was wir gemacht haben mit dem?
Ja, das war sehr interessant.
Was war dann als nächstes?
Was danach kommt?
Ja.
Danach kommt, glaube ich, dieser Krieger, oder?
Weißt du noch, was diese dunkle Gestalt, wie das ausgegangen ist dann? Wir haben ein bisschen mit der gearbeitet.
Ich erinnere mich gerade nicht mehr so genau.
Okay, am Ende hat er den Würfel mitgenommen und ist gegangen. Und es war dann so auf die Frage, was ist deine Intention, klang es für mich eher so eine karmische Aufgabe. Er hat einfach so seinen Job gemacht. Aber dann war die Sitzung auch zu Ende. Ich will gerade nochmal schauen. Wir haben natürlich in der Sitzung auch nochmal die ganze Geschichte uns angeschaut, was passiert ist dann, ne? Warum das überhaupt zu der Situation gekommen war, da in diesem Sandsturm. Ja. Dann später kamen eben die Männer und haben deine Mutter und die anderen Geschwister gerettet, aber du warst eben schon gestorben. Mhm. Aber ganz entscheidend war eben dieses Lösen der Schuld der Mutter.
Ja.
Dann haben wir eine kurze Pause gemacht, hatten schon fast überlegt, okay, vielleicht war es das. Aber dann haben wir gesehen, wir haben noch Zeit. Mhm. Und haben gesagt, okay, wir können uns eigentlich das Thema Schuld auch nochmal anschauen. Mhm. Und weißt du noch, was dann kam? Welche Story dann?
Ja, ja, ich weiß es noch mit dem Krieger auf dem Schlachtfeld, der einfach eine falsche Entscheidung getroffen hat und dadurch sehr viele seiner Seite verloren hat.
Mhm. Ja. Und auch sein eigenes Leben.
Genau.
Ja. Ja. Und du warst dieser Krieger.
Ja.
Ja, und dann war so die Situation, das Blatt dreht sich, es gibt keinen Weg zurück mehr. Mhm. Wir verlieren immer mehr Männer. Mhm. Und dann aus dem Nichts kriege ich ein Messer in die Leber reingerannt. Ich habe aufgeschrieben, was du gesagt hast.
Ja, ja, ja.
Ich bin erschrocken und verwirrt, ich wurde noch nie so verletzt. Diese Brutalität spüre ich erst jetzt. Mhm. Ich schaue dem Gegenüber in die Augen, ich sehe seine Wut, seine Aggression. Ich falle zu Boden. Meine Männer versuchen mir zu helfen, aber es ist zu spät. Also sehr dramatisch. Ne? Mhm. Ich entschuldige mich bei ihnen.
Ja.
Ich kann nochmal was einspielen. Wir hören jetzt einen Moment während der Sitzung, wo es so einen Aha-Moment gab.
Ich sehe, wie alle meine Männer sterben.
Bist du da noch im Körper oder bist du schon draußen?
Ich schwebe da drüber so ein bisschen und kann die Schlacht sehen. Und sehe, was ich ihnen angetan habe.
Was fühlst du, wenn du das siehst? Was denkst du?
alles meine Schuld ist.
Was passiert dann?
Ich würde gerne einem weiterhelfen, aber ich kann es nicht.
Und dann? Was passiert?
Ich schlachte es verloren und die gegnerischen Krieger überfallen unser Dorf.
Was machen die dann?
Alles Schreckliche, was man sich vorstellen kann.
Hast du da auch Familie?
Ja.
Was passiert mit denen? Lass es deutlich werden.
Eine Frau und ein Sohn. Sohn wird getötet. Frau wird vergewaltigt, gefoltert. Frau wird getötet.
Was macht das mit dir?
Zerfrisst mich. Hilflos. Schuldig.
Und wenn das alles vorbei ist, was machst du dann? Wo zieht es dich hin?
In ein Loch. Bestrafe mich selbst.
Wie bestrafst du dich?
Wenn ich in dieses Loch gehe, leide.
Bist du immer noch in diesem Loch? Ja, das war nicht der Moment, ne? Dieses. Ich erkenne es, als meine Schuld ist. Schuld. Ja. Wie hast du das erlebt? Wir haben eben gehört, ich schwebe irgendwie so darüber.
Ja, da kommt gerade ganz wieder viel, viel hoch. Dieses Gefühl der Schuld ist einfach so. So stark in meinem System drin, dass ich merke, dass ich eigentlich, ich spüre diesen inneren Leader in mir, dieser Person, die wirklich sehr viel Verantwortung, sehr viel Führung übernehmen kann. Mhm. Aber gewisse, ja, diese Frequenz von Schuld legt sich halt drüber und macht es mir schwer, sozusagen, diese Position einzunehmen. Und das ist das Gefühl, was diese Schuld, die ich da gespürt habe, die war eben so stark, dass ich gemerkt habe, oder dass mein, ist auch immer die Frage, ne, warum spürt man gewisse Gefühle über so lange Zeiträume? Und etwas ist eventuell passiert, was so stark war, was so eine Macht über jemand hat oder über mich hatte, dass ich das heute noch spüre. Und klar gibt es Erfahrungen aus meinem jetzigen Leben, die auch dazu beigetragen haben, aber es gibt eben auch Dinge, die irgendwo gespeichert sind, die von woanders kommen. Und ein Teil kommt eben noch aus verschiedenen Erfahrungen, wo ich Dinge gemacht habe, die dazu geführt haben, dass ich gemerkt habe, das war überhaupt nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Ja. Und das will erinnert werden. Es will erinnert werden, dass es Dinge gibt, die sich so nicht wiederholen dürfen. Und deswegen spüre ich sie wahrscheinlich noch.
Und wenn du jetzt davon sprichst, spürst du diese Ladung noch? Diese
ich kann sie noch wahrnehmen, ja. Aber das ist auch das, was ich erwähnen wollte, dass auch das Gefühl mit der Sonne und das Gefühl mit der Schuld, da ist auf jeden Fall ein Shift da. Also es ist, ich nehme sie noch wahr, ja. Und ich nehme sie manchmal sogar noch präsenter wahr als vorher, weil ich etwas sensibler geworden bin, das zu fühlen. Mhm. Aber ich kann es schon anders einordnen und kann schon anders damit umgehen und kann mich nicht mehr so stark davon leiten lassen, dass es sozusagen gleich das Steuer übernimmt, sondern dass ich mit der Schuld so ein bisschen spielen kann, sagen kann, hey, darf ich auch ein bisschen am Steuer sein?
Mhm. Ja.
Genau, ja, ja.
Wir hören jetzt nochmal einen weiteren Moment, auch noch während dieser Rückführung, wo du verbunden bist mit diesem Anführer, und quasi
die Gedanken auch denkst, die er nach seinem Tod denkt.
Ja, er sieht es und sagt, es gibt nichts, was das wieder gut machen kann. Dass er dieses Leid für immer tragen muss. Damit sowas nie wieder passiert. Und das lässt mich klein fühlen.
Sie haben gesagt, es gibt nichts, was das wieder gut machen kann, dass er dieses Leid für immer tragen muss, damit sowas nie wieder passiert.
Sie? Wer Sie? Ich weiß gerade nicht mehr, von wem ich da spreche.
Vielleicht deine Männer?
Ich hab eher das Gefühl, dass ich das zu mir selber gesagt habe in dem Moment.
Okay,
so,
das kann...
So habe ich das in Erinnerung.
Okay, vielleicht habe ich es falsch gehört. Dass du zu dir selbst gesagt hast, ich muss dieses Leid jetzt für immer tragen, damit das nie wieder passiert.
Ja.
Und das ist ja auch quasi was wie so ein Programm, ne, was du dann festschreibst.
Total. Ja, wir müssen aufpassen mit dem, was wir aussprechen.
Ja, genau. Also es ist der Wunsch, dass sowas nie wieder passiert, ist natürlich gut verständlich, aber das...
Ich habe mir das auferlegt.
Genau, wenn der Preis dafür ist, dieses Leid für immer zu tragen, ist natürlich ein hoher Preis. Mhm. Und die Frage ist, ob das der einzige Weg ist.
Ja, das ist nicht interessant. Wieder passiert. Ja. Das war für mich wahrscheinlich auch eine Strategie, um damit meinen oder den Menschen, die ich damit verletzt habe und in Gefahr gebracht habe, zu zeigen, ich übernehme volle Verantwortung für das, was ich getan habe.
Ist so eine Art Buße auch. Ne? Mhm. Wir haben vorhin über Religion gesprochen.
Ja, genau. Ja. Das war das, was ich... das Beste, was ich aus der Situation irgendwie machen konnte, zu sagen, ich nehme alles auf mich. Und ich trage das auf mich, solange es geht.
Gehen wir nochmal einen weiter. Wir hatten dann eine Situation in der Sitzung, wo du die, ich glaube, es waren welche von deinen Männern, vor dir gesehen hast. Vielleicht war es auch von deiner Familie, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall die, wo du das Gefühl hast, denen gegenüber trägst du diese Schuld.
Mhm. Kannst du dir vorstellen, ihr zu sagen, es tut mir leid, den beiden? Wie ist es, wenn du das sagst?
Es tut gut. Nehmen es an. Nehmen sich in den Arm.
Das war jetzt, glaube ich, die Familie.
Ja.
Dann lass mal welche von deinen Männern reinkommen. Es müssen nicht alle sein, es reicht, wenn es ein paar sind, die
ja, so drei
Leute repräsentieren. Und kannst du dir vorstellen, ihnen das auch zu sagen, dass es dir leid tut?
Ja. Das stimmt so.
Es war wie eine Sucht, diese Macht. Du bist größenwahnsinnig geworden, das erkennst du jetzt.
Sie fühlen sich auch schuldig, weil sie damit gemacht haben. Und sich auch gegen mich leben, gegen mich richten können. Aber sie haben nur zu mir gestanden.
Kannst du ihnen das auch verzeihen, dass sie sich nicht gegen dich gerichtet haben?
Ja.
Sie dich nicht gestoppt haben.
Ja. Mhm. Ja. So loyal waren sie zu mir.
Wie hast du diese Begegnung erlebt während der Sitzung, diese Begegnung dann mit den anderen beteiligten Seelen?
Es war ein Gefühl, wie als ob sie in den Raum kommen. Aber nicht in dem Raum, wo ich war, sondern in einem anderen Raum, wo ich sie eingeladen habe zu kommen und sie dann reinkam und ich mit denen sprechen konnte. Ja, es ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben, dieses Gefühl. War so eine Art.
Also es ist ganz faszinierend, dass wenn wir so eine Rückführung machen und dann durch sind mit dem Verstehen, was passiert sind, auch durch sind, auch zu fühlen, die Ladung zu fühlen, und dass es dann möglich ist, mit den anderen beteiligten Seelen, wo noch irgendwas offen ist, wie so eine Aussprache zu haben. Und dann, es war jetzt hier wichtig zu sagen, es tut mir leid, aber das zu sagen, es tut mir leid, alleine ist es, glaube ich, nicht. Es ist quasi das i-Tüpfelchen nach dem Verstehen, dass man wirklich gegenseitig versteht, was passiert ist. Ne? Sie hatten auch eine Rolle da drin, ne? Dass sie mitgemacht haben, dass sie dich nicht gestoppt haben. Sie haben sich auch mitreißen lassen und es ist so ein gegenseitiges Verstehen. Und dann kann man sagen, ja, dann kann dieses Vergeben passieren.
Ja, total.
Aber ich glaube, wenn man jetzt einfach vergeben würde, ohne diese Aufarbeitung vorher, dann hätte es nicht die gleiche Kraft.
Ja, total. Das ist ja ähnlich wie in unserem Leben, wenn wir uns entschuldigen, ohne es richtig zu fühlen und dahinter zu stehen, kommt das auch nicht so gut an.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Tool, was wir generell im Leben auch nutzen können, weil wir sind, wenn wir uns bewusst mit jemandem verbinden wollen, der nicht mehr da ist oder vielleicht sogar noch da ist und nur mit der Seele sprechen wollen, dann können wir das in jedem Moment tun. Und dann haben Worte sehr viel Kraft, können sehr viel bewegen und verändern, wenn wir den Mut haben, Dinge zu sagen, die wir uns noch nicht getraut haben zu sagen. Und manchmal, wenn es zum Beispiel sich um eine lebende Person handelt, es ist einfacher, erstmal mit der Seele der Person zu sprechen, bevor man es vielleicht dann auch der Person selber sagt.
Kennst du das Ho'oponopono?
Das sagt mir wieder was.
Das ist so ein, das kommt, glaube ich, von Hawaii, aus dem Huna. Das ist auch so ein Schamanismus auf Hawaii. Das ist ein Vergebensritual, was du für dich alleine machen kannst, aber es ist eigentlich genau das, dass du dann mit der Seele von jemand anders in Kontakt trittst und das sagst. Ne? Und das sind einfach so, das ist wie so eine Formel, aber es ist sehr kraftvoll, es wirkt.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich und ich liebe mich, ich vergebe dir und ich vergebe mir. Ich glaube, das ist so der Kern. Vielleicht habe ich noch einen Satz vergessen, aber ne, das ist so der Kern und es ist total kraftvoll, das zu sagen. Mit auch der, natürlich, dass du es auch meinst, ne?
Ja.
Aber es ist sehr kraftvoll.
Ja, das glaube ich.
Okay, ich habe noch zwei Einspieler. Und dann jetzt hören wir noch etwas, was wir dann während der Sitzung noch gemacht haben, was wir in Sitzungen, also das, der Begriff dafür ist so die Seelen der Schlachtfelder, weil wir haben oft die Situation, dass wenn es eine Schlacht gab, dass auch Seelen der Verstorbenen irgendwie noch festhalten und noch da geblieben sind und sogar bis heute noch da geblieben sein können. Und dann gibt es aber etwas, was wir, wenn wir damit ja schon so in Kontakt sind, mit diesem ganzen Feld, wie wir das auch während der Sitzung waren, dann gibt es was wir machen können, um diesen Seelen auch zu helfen, sich zu lösen. Jetzt öffnen sich die Wolken und Sonnenstrahlen fangen an durchzuscheinen. Und immer stärkeres Licht scheint von oben nach unten auf dieses Feld. Und die Sonnenstrahlen erreichen alles und alles, was noch an Seelenenergie da ist, von Verstorbenen, das wird alles erreicht. Und alle erreicht die Botschaft, es ist vorbei.
Es ist vorbei, wir können gehen. Und vielleicht von dir sogar auch noch ein. Es tut mir leid, dass es so geendet ist, aber es ist so passiert. Und alles, was da irgendwo noch an Seelenenergie vielleicht erdgebunden war oder ist, das löst sich jetzt und folgt diesen Sonnenstrahlen nach oben. Vielleicht nimmst du es auch noch sogar irgendwie visuell wahr, dass da tatsächlich so Seelen aufsteigen oder vielleicht passiert es einfach. Und dann erweitert sich das und auch das Dorf, da passiert das Gleiche. Und sag, wenn das geschehen ist.
Erinnerst du dich noch daran, wie du das erlebt hast?
Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, ja. Wie diese Sonnenstrahlen die Seelen erreichen und die Nachricht überbringen. Ja, es ist vorbei. Ja, doch. Es landet noch. Mhm.
Das ist dann auch wie so eine magische Formel, dieses Es ist vorbei. Mhm. Letztlich ist es das, die Erkenntnis, die es dann am Ende braucht. Es ist vorbei und wir können es wirklich loslassen und hinter uns lassen.
Ja. Ja, total. Ja.
Okay, letzte Einspielung. Jetzt hören wir noch mal einen Moment ganz am Ende der Sitzung, wo du in Kontakt bist mit diesem früheren Leben. Okay, dann schau ihn dir nochmal an. Wie geht's ihm jetzt?
Er ist erleichtert. Dank mir. Und das Mädel möchte auch gehen.
Wir haben noch gar nicht drüber über die Sitzung gesprochen. Seit der Sitzung, heute ist das erste Mal.
Stimmt.
Wie hat es nachgewirkt, die Sitzung? Hast du das Gefühl, es hat irgendwas bewirkt? Es ist auch wie bei der, wie du es beschrieben hast, bei Ayahuasca, die Zeremonie beginnt nach der Zeremonie, ist auch bei der Sitzung natürlich so, dass sie auch nachwirkt.
Ja, zum einen, wie ich das eben beschrieben habe, dass ich diese Gefühle anders und auch zum Teil deutlicher wahrgenommen habe. Und es gab auch Momente, wo ich, das war auch ganz schön, wo ich einfach irgendwo langgelaufen bin, die Sonne gerade stark auf mich geschienen hat und dann plötzlich gemerkt habe, oh wow, ich merke das Gefühl gerade ist nicht da. Und es war total schön, das war dieses Gefühl von einfach nur aufblühen und das, die Sonne, ein positives Gefühl mit der Sonnenkraft sozusagen also zu assoziieren, war sehr schön. Aber dann gab es auch Momente, wo ich es sehr stark wahrgenommen habe, aber ich einfach durch dieses Wissen auch ganz anders damit umgehen konnte. Komischerweise sehr häufig, wenn ich Pilze, psychedelische Pilze oder Cannabis zu mir nehme, dann nehme ich diese Gefühle stärker wahr als sonst. Ja. Genau, und das Thema mit der Schuld, das kam dann auch in der Ayahuasca-Zeremonie, die dann ein paar Tage später war, wieder auf, mit einer anderen Erfahrung aus einem anderen Leben. Wo ich...
aus noch einem anderen Leben, das tauchte dann auf.
Genau, ja. Wo ich irgendwo wie in so einer Art, von der Zeit her, wie so im Mittelalter, da war ich in der Mitte gefesselt, an irgendeinem Gegenstand, es könnte auch ein Baum gewesen sein, und um mich herum standen Leute in einem Kreis und haben mich beworfen, haben mich beschimpft und ja, so richtig erniedrigt. Und weil ich wusste in dem Moment nicht, was ich getan habe, aber irgendwas habe ich getan, was wohl so ja, für diese Situation gesorgt hat.
Und warst du Mann oder Frau?
Ich war ein Mann. Und konnte in diesem Moment, in dieser Zeremonie mit dieser Person, mit diesem Mann, ich konnte ihn begleiten, weil ich gemerkt habe, wie overwhelming diese Situation für ihn war. Also er sie einfach nicht alleine durchstehen konnte. Und dann konnte ich für die Person da sein und habe gemerkt,
für dein früheres Leben quasi,
genau, da sein. Mhm. Und habe gemerkt, dass selbst das nicht reicht. Mhm. Weil es einfach so eine krasse Erfahrung war, die zu so einem tiefen, verwurzelten Gefühl sorgt, die nicht einfach so schnell aufgelöst ist. Mhm. Das Zeit braucht. Und habe dann wahrgenommen, wie diese Schuld, wie die, wenn die so in meiner DNA sozusagen wäre und wie sie sich ganz langsam, wirklich so in einem ganz langsamen Tempo von der DNA löst. Und ich gemerkt habe, es kann sein, dass ich das mein ganzes Leben noch damit verbringen werde. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber dass manche Dinge einfach auch Zeit brauchen, bis sie irgendwann ganz aus deinem System draußen sind, ja. Mhm. Genau, das waren so meine Erfahrungen danach. Und ich glaube, so ist es auch häufig, wenn man von Heilung spricht. Ich glaube, man muss vorsichtig sein, wenn man jemanden hört, der sagt, ich helfe dir dabei, dass du das nie wieder fühlst oder dass das wieder weg ist oder wie auch immer. Weil ich glaube, es gibt bestimmt Sachen oder Momente, wo man gewisse Dinge dann nicht mehr spürt oder vielleicht Schmerzen, die dann weggehen oder auch Erfahrungen, die anders wahrgenommen werden können. Aber ich glaube, dass zu einem gewissen Teil der Schmerz nicht weggeht, sondern sich verändert oder die Sichtweise darauf sich verändert, auf das, was passiert ist oder auf das Gefühl, was da ist. Und dass das eben auch Heilung ist.
Ich glaube auch, es ist so eine... Ich habe so eine Spirale gerade im Kopf. Mhm. Ne? Also ist es irgendwie was sich wiederholt. Man kommt wieder an die gleiche Wunde, aber man ist auf einem höheren Niveau.
Stimmt, ja. Ist auch ein schönes Bild.
Und ich glaube auch, dass sich tatsächlich manche Sachen, man kommt auch an Punkte, wo manche Sachen wirklich ganz geklärt sind. Mhm. Manchmal gibt es wirklich dramatische Verbesserungen, wo ein Thema einfach weg ist. Mhm. Aber es gibt auch Themen, das sind quasi karmische Muster, die über mehrere Leben gehen, die vielleicht auch so, wir haben auch den Begriff Kernthema, das ist einfach was, das hat die Seele sich ausgesucht, das Thema will ich wirklich in aller Tiefe studieren sozusagen. Ne?
Und das wiederholt sich dann. Ne? Ja.
Und dann gibt es da verschiedene Schichten. Ne? Und dann gibt es eine Schicht in der Kindheit, es gibt eine Schicht in dem früheren Leben und dann findet man noch eine Schicht im früheren Leben. Und wenn man die geklärt hat, dann ist der Vorhang zur Seite gezogen, um noch ein früheres Leben zu finden. Mhm. Aber es lohnt sich, da weiterzugehen.
Ja, ist schon interessant.
Also ich glaube schon, dass man auch so ein Thema irgendwann geklärt kriegt.
Ja, ja.
Aber vielleicht braucht es eine ganze Lebenszeit dafür.
Genau,
das
richtig.
Kann sein. Ja,
ja total. Ja. So interessant, ne? Weil viele Menschen einfach durch ihr eigenes Leben schon so viel, so einen Rucksack mit sich tragen. Ne? Und je mehr man es schafft, diesen Rucksack aufzulösen, kommen dann eben noch von woanders noch Geschichten von anderen Leben oder von anderen Zeiten, merkt man dann doch, dass ja, die Reise hört niemals auf. Ne? Und ich glaube, es ist wichtig, trotz den ganzen Päckchen, die man bei sich trägt, auch immer wieder Momente zu schaffen, wo man erstmal dankbar ist für das, was man hat, für da, wo man steht, dass man weiß, man ist auf dem Weg und irgendwie auch das Leben zu genießen, wo man kann.
Ja.
Weil dafür sind wir auch hier, glaube ich, einfach um.
Das glaube ich auch. Ja. Ja. Und da hilft es aber auch, diese Päckchen nach und nach abzulegen. Das hilft einem total, dann auch mehr, im Jetzt das Leben genießen zu können.
Richtig, ja.
Wäre jetzt ein gutes Schlusswort. Ich habe zwei Fragen noch im Abschluss. Einmal, wie kann man dich finden, wenn man, du bist Osteopath, du bietest ja auch Sitzungen an. Mhm. Du hast auch erwähnt, dass du Emotional Release und auch Coaching machst. Wie kann man dich finden?
Man kann mich über meine Website finden, osteopath-mallorca.com oder auf Instagram philipp.bodymind. Genau, und ich reaktiviere auch gerade meinen YouTube-Kanal wieder. Mhm. Da heiße ich auch philipp.bodymind, wo ich dann auch diese Erfahrungen nochmal teilen werde. Ich habe das ja auch auf Video aufgenommen, zumindest den ersten Teil. Der zweite hat, da ist leider mein Akku leer gegangen. Mhm. Da erzähle ich auch nochmal so ein bisschen über die Session. Mhm. Und da werde ich auf dem Kanal insgesamt nochmal so andere Erfahrungen teilen und aus meinem Leben und aus der Arbeit mit meinen Klienten auch.
Spannend. Ja, ja, ich habe schon den Kanal abonniert.
Ah, sehr schön.
Und sehr gut. Wie hat dir dieses Format so gefallen?
Es war total schön. Es war auch schön, über die Erfahrung an sich nochmal zu sprechen, weil wir ja nicht mehr gesprochen hatten. War sehr angenehm hier mit dir. Ja.
Mhm. Cool, freue mich. Ich werde es wieder machen. Ich weiß nicht genau, vielleicht wird das hier das Erste, was ich zu Ende bringe. Ich habe zwei andere in der Pipeline. Mal gucken, welches ich als Erstes veröffentliche.
Ja. Mal schauen. Ja, ja, sehr schön. Ja. Und ich kann auf jeden Fall auch nochmal von der Erfahrung selber sagen und sagen, dass ich mich sehr wohl, sehr sicher bei dir gefühlt habe während der Erfahrung, dass ich auf jeden Fall das Gefühl auch währenddessen hatte, dass du sehr kompetent bist in dem, was du machst. Weiß, was du machst und nicht irgendwo einfach rumfuscht, sondern wirklich dafür committed bist und dahinter stehst und selber auch diesen Weg lebst. Ja, also kann ich nur weiterempfehlen an alle, die da draußen zuhören.
Danke. Philipp, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
War mir ein Vergnügen.
Was für eine tiefgreifende Reise wir heute miterlebt haben. Durch Philipps Augen haben wir gesehen, wie zwei Leben voller ungelöster Traumata, der Tod eines Kindes in der Wüste und die verhängnisvolle Entscheidung eines Kriegers sich miteinander verwoben und die Angst und Schuld erschaffen haben, die er in diesem Leben mit sich trug. Seine Transformation erinnert uns daran, dass unsere tiefsten Wunden manchmal verlangen, dass wir nicht nur anderen über die Zeit hinweg vergeben, sondern auch den vielen Versionen unserer selbst, die noch immer leiden. Wie du in Philipps Geschichte gehört hast, formen die Erinnerungen der Seele, ob aus der Kindheit oder darüber hinaus, unsere Gegenwart auf Weisen, die wir selten erkennen. Vielleicht resoniert seine Erfahrung von Wüstendurst und Schlachtfeldschuld mit etwas Unbekanntem in dir. Diese Erkenntnis, dieses Erwachen alter Erinnerungen ist der erste Schritt zu deiner eigenen Heilung. Ich bin Philipp zutiefst dankbar für seinen Mut, diese intime Reise mit unserer Community zu teilen. Wenn dich seine Geschichte berührt hat, lade ich dich ein, deine Gedanken auf seelenreisende.community zu teilen, wo sich Zuhörer treffen, um über diese tiefgreifenden Erfahrungen zu reflektieren. Deine Einsichten und Fragen bereichern unser gemeinsames Verständnis. Und für diejenigen, die bereit sind, tiefer zu gehen, biete ich private Soul Journey Sessions an. Sowohl persönlich, hier auf Mallorca, als auch online. Du kannst mehr über die direkte Zusammenarbeit mit mir erfahren unter souljourneyguide.com/de. Und wer weiß, mit deiner Erlaubnis könnte deine Transformation die nächste Geschichte werden, die wir hier teilen. Wenn die Seelenreise-Tapes bei dir Resonanz finden, nimm dir bitte einen Moment Zeit, um eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform zu hinterlassen. Deine Worte helfen anderen Suchenden, uns zu finden. Und abonniere uns, damit du unsere nächste Episode nicht verpasst. In der geht es übrigens um die Weigerung eines römischen Offiziers zu töten und wie die zu seiner eigenen Hinrichtung führt. Aber dann, was nach dem Tod geschieht, das verändert alles. Begleite uns, wenn Monika entdeckt, in der nächsten Folge, wie uralte Flüche aufgehoben werden können und warum manchmal die größte Stärke in dem liegt, was wir uns weigern zu tun. Für tägliche Dosen an Seelenweisheit und Einblicke hinter die Kulissen folge @timchristoffel auf Instagram. Bis wir uns wieder im Raum zwischen den Geschichten begegnen, denke daran, jede Herausforderung, der du heute begegnest, könnte die Einladung deiner Seele sein, etwas Uraltes zu heilen. Vertraue der Reise. Vertraue deiner Geschichte. Ich bin Tim Christoffel, dein Soul Journey Guide. Und ich erinnere dich daran, dass es nie zu spät ist, deine Seelengeschichte neu zu schreiben.
There's a story in your soul, waiting there to be told. Through the shadows, through the pain, your truth shall unfold. Come and find your sacred voice, let your inner wisdom speak. In your story lies the power that your heart has come to seek. Your heart has come to seek. Your heart has come to seek.